Und dann werden irgendwann, wenn die Leute gesehen haben, welche Möglichkeiten, Veränderungsprozesse, Luxus der Lehre eigentlich möglich sind, dann werden irgendwann Leute kommen, die dieses Neuland gewinnen werden. Im übertragenen Sinne. Oder das war eine ganze Gruppe von Leuten um Wolfgang Kiel mit Holger Lauinger und Daniel Kuhnle, die verschiedene Filme gemacht haben zu Shrinking Cities und so weiter. Und ein Film beschäftigt sich eben mit diesem Neuland. Und das war sozusagen, das haben wir in die sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, Presseabteilung der Bosch-Stiftung gegeben, diese Anregung, und da ist der Neulandgewinner rausgekommen.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5. Stadt, Land, Raum.
Herzlich willkommen bei der 49. Folge von Music Sociology. Wir sind der Podcast, der sich Sozialwissenschaftlerinnen einlädt und mit denen über Musik spricht und fragt, wie die Musik, wie sie anhand von Musik Forschung erklären können. Wir, das bin einmal ich, Daniel, und mein Lieblings-Co-Host André.
Hallo André. Hallo Daniel.
Ich muss mir immer neue Spitznamen für dich ausdenken. Lieblings-Co-Host, bester Co-Host. Mein Bestie.
Stimmt. Ja.
genau, heute wieder remote. Und wir sind ja eigentlich, wir hatten ja jetzt gerade zwei Folgen, die so ein bisschen abgeschwuft sind vom eigentlichen Thema, aber eigentlich sind wir ja bei der Staffel Stadt, Land, Raum, falls ihr euch erinnert. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der also vor allen Dingen für Land steht, für Landforschung. Aber auch nicht nur, weil er hat auch in Städten und Zustädten und Überstädte geforscht. Andreas Willig. Hallo Andreas.
Hey, freut mich sehr.
Ich weiß gar nicht, wo du jetzt sitzt. Ich glaube, du pendelst immer so zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, tatsächlich pendel ich seit der Pandemie weniger als vorher. Jetzt sitze ich in Schlemmin bei Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern. Es ist arschkalt draußen, wenn ich das mal sagen darf.
Oh ja. Und wenn die auch so eine 5 cm Eisschicht über dem Boden.
Ja, so ist es. So ist es. Und da ich ja nicht nur als Soziologe unterwegs bin, sondern eben auch noch einen Landwirtschaftsbetrieb hier habe mit Kühen und Pferden, nervt mich dieser Winter total.
Ja. Ja. Die Kühe sind dann im Stall wahrscheinlich? Oder?
Nee, die Kühe sind alle draußen, die gehen manchmal in den Stall. Aber eigentlich sind die immer draußen. Die Tiere nervt es wahrscheinlich gar nicht so sehr, sondern mich nervt es, weil wir natürlich jetzt für Wasser sorgen müssen. Hier friert alles ein. Du gehst morgen als erstes raus und brichst irgendwie diese dicken Eisschollen auf, wie so ein Eisbrecher, dass die da wieder Wasser haben. Du musst irgendeinen Schlauch ziehen. Das dauert immer irgendwie eine Stunde am Tag, dass die alle wieder Wasser haben.
Das ist ja gleich so ein erster Hinweis auf den Unterschied zwischen Stadt und Land. Dass man ja oft in der Großstadt den Winter gar nicht so merkt, aber auf dem Land merkt man den halt wirklich auch. Man merkt die Jahreszeiten.
Man merkt die Jahreszeiten und wenn, wie ich ja finde, wenn man auf dem Land lebt, muss man irgendwie auch mit Tieren zu tun haben, weil sonst ist es nur so ein halbes Landleben, würde ich sagen. Und spätestens dann ist man unglaublich verbunden mit der Landschaft, mit den Jahreszeiten. Man kommt so. Oder ich komme so wirklich an so Urinstinkte manchmal, denke ich auch. Also das ist, da können wir gerne noch drüber reden, weil mich das auch sehr beschäftigt.
Wie ist das dann? Ich lebe hier im Barnim und ich würde sagen, ich bin so an der Grenze zum Suburbanen. Also irgendwie nicht mehr richtig Land. Und das einzige Tier, was in meinem Umfeld ist, ist ein Hund. So ein wuscheliger Hund. Ist das auch Tier? In deiner Definition?
Oder ja, ist das eher so? Der Hund und die Katze sind ja nochmal ein bisschen besonders, weil die einen ja immer begleiten. Ich habe immer lange einen Hund, der ist gerade gestorben letztes Jahr. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen, weil der ist ja, André weiß das, der ist immer um mich rum. Ich bin eigentlich ganz selten, dass ich ohne den Hund unterwegs bin. Insofern ist es schon, ist es natürlich ein Tier, das kann man irgendwie nicht bestreiten. Aber das ist nochmal ein anderes, der ist auch in der Stadt immer dabei.
Ja. Er war auch wirklich berühmt. Also ich erinnere mich, der hat immer bei allen möglichen Veranstaltungen, wo wir zusammen waren, oder auch so bei so Besprechungen oder so, wenn so Aufbruchsstimmung war gegen Ende, hat er immer mit applaudiert. Ja. Dann fing der an zu bellen und der war auf Applaus dressiert.
Ich kenne den, glaube ich, auch, weil wir haben ja schon mal was zusammen gemacht und wir müssen dich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Wir müssen noch, bevor wir jetzt hier ins Quatschen kommen, noch mal ganz kurz sagen, wer du bist. Und wir haben uns kennengelernt, weil irgendwie André und ich haben mal mit Studierenden von der Uni Rostock und Studierenden von der HU Berlin, ich glaube, das ist schon so 10 Jahre her ungefähr, André, haben wir mal ein Forschungsseminar zum Thema ländlicher Raum gemacht. Ein ganz kleinen Ort, genau in der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, sind wir mit Studierenden hingefahren und da haben wir dich eingeladen als Experten, weil du den Studierenden erklären solltest, wie man denn nun eigentlich forscht im ländlichen Raum. Und da war dieser Hund auch mit dabei. Genau. Kann ich mich gut daran erinnern, das war tatsächlich so ein Hund, der einfach wirklich immer da war und den Raum irgendwie nochmal erfüllt hat. Und das ist sozusagen das, was du machst. Und wenn man dann in deine Biografie guckt, einfach um das mal ganz kurz. Ich habe erst gedacht, du bist in Ostberlin geboren, weil ich dich immer als Ostberlin eingestuft habe, aber nee, du bist in Karl-Marx-Stadt geboren. Und hast dann aber, und das ist nämlich meine Einstufung, du hast dann an der gleichen Uni, am gleichen Institut studiert wie ich. Damals noch, also als du angefangen hast, noch nicht am Institut für Sozialwissenschaften, sondern noch am Institut für marxistisch-leninistische Soziologie.
Ganz genau.
Universität. Und deine Studienberaterin war dann auch später meine Chefin, Karin Lohr. Da haben wir drüber gesprochen, die war sehr lange dort. Und bist dann nach Hamburg gegangen, hast da lange gearbeitet, am Hamburger Institut für Sozialforschung, auch mit Heinz Bude zusammen. Und da seitdem kenne ich dich auch, weil ich nämlich dieses Überleben in Wittenberg.
Wittenberge. Überleben im Umbruch.
Ja. Ich mich gerade das steht hier irgendwo. Das hat mich so ein bisschen rangeführt, was man so mit Sozialwissenschaften machen kann. Und hast dann eben irgendwann dieses Thünen-Institut gegründet, in Bollewick damals noch. Und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit ländlichen Räumen und Engagement im ländlichen Raum und hast dann eben auch die Neulandgewinner dann irgendwo mit der Robert-Bosch-Stiftung gemacht. Also eine relativ beeindruckende wissenschaftliche Biografie, die aber gleichzeitig auch ein bisschen verbunden ist mit immer mal wieder Aussteigen aus den Pfaden, den eingeebneten Pfaden. Das hast du zumindest den Studierenden damals auch erzählt, dass man halt immer irgendwie neugierig sein muss, wenn man Forscher sein will und auch mal was anderes probieren muss. Fühlst du dich gut beschrieben?
Ja, ich würde gar nicht, also der einzige Punkt, an dem ich hängen geblieben bin, ist, als du gesagt hast, man muss immer mal wieder aussteigen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich als so ein Aussteiger bezeichnen würde, sondern ich würde mich vielleicht viel mehr beschreiben als jemand, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, oder ich selber finde das manchmal gut und manchmal schlecht, der ich eben so viel parallel miteinander mache. Ja. Ich bin gar nicht gut darin, Dinge aufzugeben. Aber es stimmt, wir haben, also Karin Lohr war nicht nur die Studienberaterin am Institut für marxistisch-leninistische Soziologie, sondern die hat auch meine Eignungsprüfung. Da musste man damals 2 davon machen. Mhm. Die habe ich mit Karin Lohr gemacht und der damaligen FDJ-Sekretärin, deren Namen mir leider irgendwie entfallen ist.
Was mich interessiert, genau. Also du sagst, ja, du hast irgendwie Sachen weitergemacht und hörst wenig Sachen auf, so, aber was du machst, ist ja nicht typisch. Also du bist jetzt, das ist keine universitäre Soziologenkarriere, also nicht typisch für unseren Beruf so, sondern, und also was würdest du das beschreiben, was du da tust? Bist du Forscher, bist du Aktivist, machst du Lobbyarbeit für eine ländliche Zivilgesellschaft? Was ist das?
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich mir die auch häufig stelle. Und wenn ich mal so eine Berufsbezeichnung für mich einführen dürfte, dann sind wir als Thünen-Institut und ich da vorne weg irgendwie so ein soziologischer Handwerksbetrieb. Ich bin da eher ein Meister als irgendwie so eine akademische Karriere. Also wir wollen wissen, wie funktioniert eigentlich irgendwas, wie funktioniert etwas nicht, und wollen dann eine Lösung dafür erarbeiten, wie es gehen kann. Also uns kann man irgendwie anfragen, wir kommen, wenn irgendwo im übertragenen Sinne irgendwo das Dach undicht ist oder irgendwo die Leitung leckt, dann wissen wir Lösung dafür.
Und was genau ist das, dieses Material, mit dem ihr da arbeitet? Also das sind ja keine Dächer und keine Leitungen, sondern irgendwie Menschen. Also für welche Art von Problem seid ihr kompetent? Bist du der Meister?
Naja, da muss man dann schon fast schon wieder ein bisschen ausholen, dahingehend, was unser Verständnis eigentlich von diesem Raum, von diesem ländlichen Raum ist, über den wir ja reden. Da gibt es soziologisch viele sehr komplizierte Beschreibungen. Wir haben eine relativ einfache Beschreibung für uns zunächst gefunden und haben gesagt, für uns ist der ländliche Raum eigentlich der Raum, in dem traditionelle Landwirtschaft möglich war. Mhm. Mhm. Und das hört sich erstmal so ein bisschen profan an und so ein bisschen vielleicht so fast schon unakademisch, aber im Grunde verbirgt sich dahinter auch eine große Kultur des ländlichen Raums. Dann sind wir wieder bei den Tieren. Mhm. Und wie wir auch immer wieder betonen, eigentlich auch so ein Funktionsgefüge. Dann sind wir wieder bei dem, wie funktioniert was, wie passen die Rädchen zueinander. Ländlicher Raum ist für uns eigentlich so ein Funktionszusammenhang von Wirtschaftsräumen. Das sind eben die Felder, die Wälder, zum Teil Seen, Wiesen. Das sind eben diese Räume, die bewirtschaftet werden können in einer speziellen Art und Weise, eben Landwirtschaft oder agrarkulturell. Und den Sozialräumen, also da, wo Leute wohnen. Mhm. Das sind Kleinstädte, deswegen sind wir eben auch in Städten unterwegs, aber eben Kleinstädten. Das sind eben auch Dörfer. Das sind Gemeinden und dann kommt so ein ganzes Verwaltungsdings dazu. Und wenn wir über Veränderungsprozesse im ländlichen Raum sprechen, und dann kommen wir dahin, was eigentlich unser Thema ist, so beschäftigen wir uns im Grunde immer mit diesem Zusammenhang von Sozial- und von Wirtschaftsraum. Weil das ist das zentrale Element der Transformationsprozesse in ländlichen Räumen. Mhm.
Dass sich dieser Zusammenhang verändert zwischen dem Sozialen und dem Wirtschaftsraum.
Ganz genau. Ja.
Dass man halt oft nicht mehr sein Geld verdienen kann in dem ländlichen Raum, in dem man lebt, weil Landwirtschaft nicht mehr für alle, also weil Landwirtschaft sich erstmal verändert hat und nicht mehr. Also ich weiß, dass in dem Dorf meiner Oma in der Prignitz in den 80er Jahren 120 Menschen bei der LPG gearbeitet haben. Und jetzt macht es eine hauptamtliche Person, die dann mit einem Trecker oder mit einem Mähdrescher 7 Tonnen Korn erntet im Jahr. Ja. Also braucht man nur eine Person jetzt. Der geht auch nie kaputt, der Mähdrescher, da muss keiner mehr reparieren. Der läuft einfach.
Also was wir eben, wenn wir dann schon so tief einsteigen wollen, was wir eben jetzt erleben in diesem Transformationsprozess, in diesem Umbruchsprozess seit den 90er Jahren, ist eben das erste Mal in seiner Geschichte, also so lange, wie wir das jetzt verfolgen, wenn wir mal 200 Jahre, haben wir erstmal einen sehr speziellen Raum in Ostdeutschland, also diesen ostelbischen Raum, einen Raum von kleinen Dörfern und großen Flächen, sage ich mal, von Kleinstädten und großen Flächen, die einzige größere Stadt, die man wirklich als urbane Metropole bezeichnen kann, ist Berlin. Und dann haben wir eben Rostock als Hafenstadt und dazwischen ist eigentlich nicht viel, was man wirklich im Sinne von modern und urban beschreiben könnte. Mhm. Also wir haben diese Großflächenlandwirtschaft, diese gutsbetriebliche Landwirtschaft, die komplett verschieden ist zu der in Südwesteuropa, die eher Kleinflächen funktioniert und wo es eher so ein bürgerliches Modell, würde ich fast sagen, gibt. Für uns ist es eher so ein industrielles, arbeitsteiliges Modell. Also in so einer Gutswirtschaft kann man übrigens gut sehen, wenn man mal ins Heimatmuseum nach Plau am See geht, die haben das ganz gut aufgearbeitet, hatte eben jeder eine Funktion. Da gab es den Kutscher, da gab den Melker, es gab den Gutsherrn selbst und so weiter. Und in dem anderen kleinen bäuerlichen Modell, was auch andere Erben, eine andere Kultur und so weiter hat, waren die Leute eben viel, viel mehr Generalisten. Also der Familienbetrieb kommt eben von da. Und bei uns sind es eben wirklich schon immer Industriebetriebe gewesen oder frühe Industriebetriebe. Kann man bei Max Weber auch nachlesen, wenn man diese ganze ostelbische Gutsverfassung liest. Es ist wirklich extrem spannend, wie die das beschrieben haben. Und dieser Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Entwicklung, der ist entkoppelt, fragmentiert, wie wir gesagt haben, wie wir dann eben auch in dem Wittenberge-Buch geschrieben haben, Ansichten einer fragmentierten Gesellschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung, also es können wenig Leute super reich werden mit Landwirtschaft heute, währenddessen die Dörfer, die Kleinstädte irgendwo jenseits dieser kulturprägenden Wirtschaftsweise ihre Einkommen verdienen müssen. Das hat sich mittlerweile verändert. Die Leute sind nicht nur arm, aber dieser Kulturwandel, der ist wirklich sehr tiefgreifend. Und viele der Probleme, über die wir heute reden, auch in der Gesellschaft, die haben im ländlichen Raum damit zu tun.
Jetzt haben wir gerade so einen Treiber dieser Veränderung, also Veränderung in der Landwirtschaft, in der Art und Weise zu produzieren. Das bindet nicht mehr so viele Arbeitskräfte, das Leben organisiert sich anders um die Landwirtschaft. Ich vermute, ein anderer Treiber, der für die Region, die du jetzt beschreibst, dieses Ostelbische, eine Rolle spielt, ist auch nach wie vor die 89-90, das Ende der DDR und damit auch eine große strukturelle Veränderung. Und ich versuche gerade zu deinem ersten Song überzuleiten, dass wir vielleicht dann noch mal ein Stück zurückgehen in der Zeit und dann aber, glaube ich, auf die Region und was das mit den Menschen in Ostdeutschland und vor allem auch im ostdeutschen ländlichen Raum gemacht hat, zu tun hat. Dein erster Song ist von Wladimir Wysotzki, wenn ich es richtig ausspreche. Ich mag nicht.
Kannst du es russisch aussprechen? Weil es ist eigentlich ein russisch, also es ist ein russischsprachiges Lied und der Text ist auch in Kyrillisch geschrieben auf Spotify. Kannst du russisch? Kannst du es sagen?
Also ich kann das noch lesen,
Es müsste doch sowas sein wie Ja, ne, Lublu.
Lublu ist ich liebe. Ja, ne, Lublu, ich liebe nicht.
Okay. Okay, Janne Liubiu, ich mag nicht oder ich liebe nicht, von Wladimir Wysotzki.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Wie kam es dazu? Warum hast du den ausgesucht? Der ist ja schon ziemlich speziell.
Als ihr mir die Aufgabe gestellt habt, über Songs und meine Arbeit, mein Beruf, die Soziologie, Sozialwissenschaften nachzudenken, was soll ich sagen, da bin ich immer hin und her geschwankt eigentlich zwischen so biografischen Stationen. Und tatsächlich habe ich mich in der Soziologie die ersten Jahre auch fast ausschließlich mit Biografieforschung beschäftigt. Und habe mich dabei ertappt, wie ich immer so eher so Stationen in meinem Leben versucht habe abzubilden, die ja noch, also Vysotsky liegt ja noch weit vor meinem Soziologiestudium, mhm. aber die Art und Weise, und das ist das Besondere, was ich in dem Song wiedergefunden habe, hat so ein bisschen auch mein, fast schon so wie ein Lebensmotto, so wie ich auch zur Soziologie insgesamt gekommen bin. Also der spricht ja, dass er Heuchler nicht mag, dass er Speichellecker nicht mag und so eine Sachen mhm. und so eine etwas quere Figur war ich, glaube ich, selber auch. Also ich war in Opposition zu allem in dieser DDR, mhm. Ohne dass ich in irgendeiner Oppositionsgruppe gewesen bin. Mhm. Und was weiß ich, ich bin ja zur See gefahren, mhm. 3 Jahre, und musste die Seefahrt dann unterbrechen, beziehungsweise die nahm dann auch ein Ende, weil ich dann zur Armee eingezogen worden bin.
Zivile Seefahrt. Ich dachte,
Seefahrt. Ich habe in Rostock, in Lüttenklein, Vollmatrose der Handelsschifffahrt, Spezialisierungsrichtung Decksbetriebstechnik gelernt. Also richtig, was man sich so ein Matrose mit so Fäden und so vorstellt, aber hatten wir alles nicht, gab es nicht mehr, sondern schnöde blaue Uniform. Mhm. Aber weil wir eben im Westen unterwegs waren, in Westeuropa, in Brasilien, haben sie gerne Matrosen beschäftigte der Deutfrachte Seereederei, so hieß das Ding. Mhm. In Rostock haben die eben so in Grenztruppen eingezogen und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da irgendwie Anteil habe an dieser Bewachung, dieser sinnlosen Grenze. Mhm. Und bin dann aus der FDJ ausgetreten da und durfte dann nicht mehr zur See fahren. Und das, dieses Lebensgefühl bringt der großartig rüber, der Vysotsky.
Also vielleicht, wenn ich es richtig recherchiert habe, hat er von 37 bis 80 gelebt, also gar nicht so alt geworden und eben in der UdSSR. Und der Song ist ja, das war ja jetzt russisch, was jetzt zu hören war, aber wenn man den Text sich, wir könnten aber stellen, wir den irgendwie vielleicht bei den Shownotes rein oder so, denn den kann man, das lohnt sich, den durchzulesen. Das ist tatsächlich so ein sehr widerständiger Song. Ja. Die Textzeile, die mich eigentlich am meisten, oder also er singt sehr viel, genau das, was du beschreibst, oder das Speichellecker mag ich nicht. Und es geht so sehr darum, bei sich zu sein, ne? Immer bei sich zu bleiben und seinen Idealen treu zu bleiben. Was ich aber wirklich sehr spannend finde und auch tatsächlich irgendwie so mich, das hat mich irgendwie angesprochen, weil ich auch an die aktuelle Situation so denke, wenn ich jetzt gerade, du hast ja auch noch gleich noch einen Song der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mitgebracht, wenn man jetzt auch gerade die News anguckt und der singt, ich hasse mich als Feigling in der Kehle, wenn Unschuldige leiden, kocht die Wut, auch wenn sich jemand einschleicht in die Seele, besonders wenn man in die Seele spuckt. Also dieses sich selbst auch irgendwie zu merken, man ist gar nicht so mutig. Man würde vielleicht mutiger sein, aber in so einer Sowjetunion mutig sein war ja auch nicht so ungefährlich und in der DDR ja, war es ja, also weiß nicht, kannst du mir jetzt sagen, ne? Aber, also
na, ich habe ihn auch deswegen.
Mut war was anderes, ne? Also es war was auch Risiko war.
Das stimmt. Und gerade deswegen habe ich ihn auch ausgewählt und auch als ersten, weil ich finde, in diesen heutigen Debatten vergessen wir, dass es möglicherweise auch immer noch eine russische Opposition gibt. Und dass es Leute gibt, die damit nicht einverstanden sind. Also wir sind jetzt immer entweder für oder gegen Putin oder für oder gegen Trump. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es immer noch Leute wie den Vysotsky gibt, die eine eigene russische Widerständigkeit haben. Und das, glaube ich, ist total wichtig in unserer heutigen Zeit, das nicht zu vergessen. Und dass auch die russische Bevölkerung nicht anders wie die sowjetische Bevölkerung, nicht gleichgeschaltet ist. Es gibt immer viele, die da mitschwimmen und die da opportunistisch genug sind oder die den Mut nicht aufbringen, wie du sagst. Das glaube ich auch, das ist immer noch so. Aber es braucht ja, und das ist ja auch unsere soziologische Erfahrung, es braucht ja eigentlich nicht so viele. Wir brauchen ja nicht die Mehrheit, um Situationen, um Geschichten, also um gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen zu können. Auf Dauer muss es eine Mehrheit mittragen, aber um die Dinge anzustoßen, braucht es eben so eine, vielleicht auch nur so eine halbmutigen Menschen.
Hm. Hm, das genau, Leute, die einfach bei ihren eigenen Idealen bleiben. Ne? Also das ist ja das, was da so ein bisschen drinsteckt.
Ja.
Ja, was ich dabei noch spannend finde, ist, dass, wenn wir jetzt gerade darüber reden, dass es ja auch immer noch diese Opposition gibt, dann, also, ne, USA ist jetzt gerade viel in den Medien, wir nehmen hier, man muss immer sagen, 29.01. das Datum, an dem wir aufnehmen, es passiert ja gerade so viel. Ich muss aber auch jetzt gerade auch an den Iran zum Beispiel denken, wo ja eben auch extrem viele dieser mutigen Menschen eben auch Frauen sind. Und auch in Belarus und in Russland sind es ja auch immer wieder weibliche Figuren. Also Pussy Riot würde mir einfallen, die mit, ja auch passt ja zu unserem Podcast, mit Musik quasi Mut bewiesen haben und da auch bezahlt haben, für, also sozusagen Konsequenzen erfahren mussten. Und auch in den USA sehen wir auch sehr, sehr viele Frauen, die diesen Widerstand anleiten. Und ich sage das deswegen, weil das Foto von diesem Wladimir Wysotsky, so ein sehr kräftiger, muskulöser, ich glaube sogar bärtiger Mann, ist auf dem Cover von diesem Song. Der würde sehr gut auf so ein sowjetisches Arbeiterbild passen, ne? Von so einem starken, kräftigen Arbeiter. So ein männliches Bild von so einem mutigen Widerständler.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil mir fällt dazu ein, dass es möglicherweise da auch eine kulturelle Veränderung gegeben hat. Wir bringen, glaube ich, auch die, naja, das stimmt vielleicht gar nicht, wenn ich an Schriftstellerin denke und so weiter, aber das ist auch Quatsch. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir ja heute, wenn wir in den Iran gucken oder wenn wir sozusagen in unsere Gesellschaft gucken, also über Neulandgewinner hast du schon gesprochen, also Leute, die heute den ländlichen Raum verändern, sind in der Mehrheit Frauen. Und ich glaube, wir haben das in der Geschichte nicht so wahrgenommen, die ist immer so männlich geschrieben, deswegen eben auch Wysotsky. Ja. Aber ich glaube, das ist eher eine männliche Geschichtsschreibung. Wahrscheinlich, wenn wir genauer nachgraben und nachsuchen, wird es wahrscheinlich da auch viel diverser sein, als wir uns das heute vorstellen können.
Das ist interessant. Also du sagst, die Protagonisten des Wandels sind in der Regel oder häufig Frauen. Ich habe das auch selber beobachtet, aber wie erklärst du dir das? Weil wenn man sich das so vom Klischee her anguckt, dann hast du den Landwirt, den Bürgermeister, den Vereinsvorsitzenden und so. Diese Charaktere, die stellt man sich tatsächlich nach wie vor, glaube ich, oft eher männlich vor oder auch in der Feuerwehr. Und wenn du ins Feld gehst, begegnen dir aber Frauen. Die sind vielleicht auch nochmal anders als die Männer, die dir begegnen. Also ja, hast du da eine Erklärung für? Also gibt es da eine andere Qualität, wie Frauen an Dinge rangehen? Oder?
Ich glaube, also wir wissen es nicht genau. Wir forschen ja da schon eine ganze Weile damit herum. Und im Grunde sind wir jetzt wieder bei dem soziologischen Handwerksmeister. Sind es eher so Versuche, die wir für die Erklärung irgendwie vornehmen und gucken, ob es hält oder ob es nicht hält. Es hat einen interessanten Text gegeben in der Süddeutschen Zeitung nach der Wahl in Polen. Jetzt fällt mir gerade die polnische Schriftstellerin nicht ein, aber vielleicht fällt mir die im Laufe unseres Gesprächs noch ein. Die hat es sehr gut beschrieben, warum das vielleicht Frauen sein können. Also sie kommt davon über sozusagen, es ging ja da vor allen Dingen um Abtreibungen in der polnischen Oppositionsbewegung. Das sind natürlich ganz viele Frauen gewesen, die das sozusagen forciert haben. Aber die hat dann eben darüber gesprochen, dass es um sowas geht wie aktive Fürsorge. Und ich glaube, die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, die eben auch so reintegrierend sind, das sind eben Themen und Aufgaben und Problemfelder, die wir häufig mit weiblichen Lebenskonstruktionen und weiblichen Aufgaben verbinden. Das müssen nicht immer nur Frauen machen, aber schon, wenn man sich vorstellt, wer sind eigentlich diejenigen, die für Fürsorge einstehen, fallen einem immer zunächst sozusagen so Care-Arbeit, also dieses ganze Thema ein. Wir wissen ja auch, dass in diesen Teams auch viele Männer mitarbeiten. Das ist ein Punkt. Das ist die Themen, die heute sozusagen an Reparatur für diese Gesellschaft zu machen sind. Damit ist eigentlich nicht wirklich Reputation zu gewinnen. Du hast ja lauter so Bürgermeister, Landwirt, so, weißt du, das so Reputationspositionen aufgeschrieben. Damit ist eigentlich kein Geld zu verdienen.
Ja.
Das, was da ansteht.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Song gehen. Und da hast du einen Klassiker der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung aber auf jeden Fall der amerikanischen Folk-Music mitgebracht. Und ich habe auch letztes Jahr den Bob Dylan-Film geguckt, wo Woody Guthrie auch sehr prominent vorkommt, der auch Bob Dylan sehr beeinflusst hat. Und ich musste auch vorhin daran denken, als wir über die Frauen gesprochen haben, dass der Joan Baez auch immer so ein bisschen vergessen wird in dieser ganzen Geschichte um Bob Dylan, Woody Guthrie und Bob Seger und so. Du hast mitgebracht von Woody Guthrie Newfoundland und wir hören da jetzt einfach mal rein.
Well, I just got up to my Newfoundland. I just got up to my Newfoundland. I'm living in the light of the morning. I built me a house of a new cut tree. I built me a house of a new cut tree. I'm living in the light of the morning. Well, I built my house on a new cut stone. I built my house on a new cut stone. I'm living in the light of the morning, living in the light of the morning. I lit my lamp with a newfound light. Lit my lamp with a newfound light, and I'm living in the light of the morning. Plant my seed in a new dug ground. I plant my seed in a new dug ground. I'm living in the light of the morning, living in the light of the morning. I brought my child from a newfound wife. I brought my child from a newfound wife, living in the light of the morning, living in the light of the morning. Well, I just got up to my Newfoundland. I just got up to my Newfoundland. I'm living in the light of the morning, living in the light of the morning.
Und dann würde ich dich bitten, Andreas, um zu sagen, warum diesen Song? Du hast schon vorher gesagt, der ist dir so dann noch ganz zum Schluss in den Sinn gekommen.
Ja, tatsächlich ist der mir in den Sinn gekommen, als ich nochmal meine alte Plattensammlung durchgegangen bin. Und als ich bei der Armee war, gab es eins, was dort eigentlich positiv war. Wir konnten uns da von so linken westdeutschen Verlagen, dem Pläne Verlag, konnten wir uns Platten kaufen. Und da habe ich diese Woody Guthrie Platte gekauft.
Wollte ich gerade schon fragen, wo hast du denn die Platte her gehabt? Ja.
Die ist mein Land. Dies ist mein Land.
Ja.
Und das fand ich, das hat mich lange beschäftigt. Also das war eher so, das hat dann, was weiß ich, das ging dann... Das ist unser Haus, Rio Reiser, Tonsteine, Scherben. Und als ich das jetzt nochmal die Platte durchgeguckt habe heute Morgen, ist mir dieser Song aufgefallen, Newfoundland, dass irgendwie im Hintergrund offensichtlich dieses Neuland diese Metapher da immer irgendwie mit rumgegeistert ist. Und so ist es ja auch, dieses Mein Land und dieses Newfoundland, und wie er das auch beschreibt in dem Text. Das war eher bei der Suche jetzt nochmal so ein Aha-Erlebnis zu sehen. Ach, guck mal, da warst du schon mal in so Themen unterwegs, die, als wir dann dieses Neulandgewinnerprogramm angefangen haben, war das überhaupt nicht mehr präsent. Aber häufig, und dann sind wir wieder bei dieser nichts loslassen können, oder dass man eben so, oder was wir bei Wysocki hatten, dieses stetige an so Dingen dranbleiben.
Ja.
Und das ist etwas, was ich da wiedergefunden habe und fand ich total spannend und deswegen musste ich den unbedingt auswählen.
Alter, ich habe zwei Fragen. Einmal müssen wir, glaube ich, bevor wir weiter in die Tiefe gehen und immer wieder Neulandgewinner sagen, kurz erklären, was das für ein Programm ist. Was macht das Neulandgewinner-Programm und warum ist dir das so wichtig?
Also da muss man zwei Dinge wissen. Also erstmal sind wir ja an sich ein sozialwissenschaftliches Institut. Bei uns arbeiten Leute, die im weitesten Sinne sich sozialwissenschaftlich mit Räumen und mit sozialen Innovationen und so weiter beschäftigen. Und 2011 sind wir aufgefordert worden von der Robert-Bosch-Stiftung damals, uns für die Durchführung eines Förderprogramms zu bewerben. Das haben wir dann, mein Kollege Rainer Land und ich, gemacht. Und zwar aus dem einfachen Grund, jetzt sind wir wieder bei der Soziologie, weil wir nach diesem Wittenberge-Projekt, von dem du schon gesprochen hast, Daniel, uns eigentlich mit den Menschen beschäftigen wollten, insbesondere im ländlichen Raum Ostdeutschlands, die eigentlich diese Transformation gestalten. Auch das Wittenberge-Projekt hat sich ja wahnsinnig viel damit beschäftigt, was eigentlich die Probleme von Menschen sind, die einsam sind, die arm sind, die Vereine gründen wollen und so weiter. Wir haben über Charisma geforscht und warum es nicht funktioniert mit dem Charisma. Und lauter so, also wir wissen als Soziologen immer super gut, also wie die großen Dinge nicht funktionieren.
Das hat uns Tine Haubler übrigens in der vorletzten Folge vor den beiden Sonderfolgen auch ganz gut erklärt, warum Strukturen problematisch sind und Dinge nicht funktionieren. Ja.
Genau. Und uns, mich im Speziellen, hat damals, aber wer sind denn nun eigentlich die Leute, wenn wir jetzt nicht so an die große Politik und nicht so an die großen charismatischen Figuren denken, sondern wer sind die Leute, die eigentlich jeden Tag Veränderungen vorantreiben, gestalten. Und da kam uns diese Programmausschreibung zu Pass, indem wir behauptet haben, das können wir auf alle Fälle. Aber eigentlich ging es uns nur darum, diese Leute kennenzulernen. Und wir haben gedacht, wenn die sich bei uns bewerben, besser geht's doch gar nicht für einen Soziologen. Ich muss sie ja nicht mal fragen, ob die sich mit mir unterhalten wollen, sondern die kommen ja zu mir, weil sie... Und jetzt sind wir bei dem Programm, weil sie eben für 2 Jahre, die bewerben sich um 50.000 Euro, die sie als Unterstützung kriegen. Sie kriegen eine sehr enge Begleitung, die ich am Anfang sehr viel gemacht habe, heute nicht mehr so viel. Und wir versuchen, deren Geschichten nachzuerzählen. Und das ist das Neulandgewinnerprogramm, also ein Förderprogramm, was es seit 2012 gibt, geht jetzt nächste Woche in die 8. Förderrunde, wird schon lange nicht mehr von der Robert-Bosch-Stiftung finanziert, sondern mittlerweile von vielen anderen Partnern, darunter 3 ostdeutschen Bundesländern, der Bundeszentrale für politische Bildung, der Deutschen Engagementstiftung, Demokratie leben, also wir haben ganz viele verschiedene Partner und die wechseln immer mal wieder und das ist etwas, was uns wahnsinnig beschäftigt. Und das sind die Neulandgewinner. Mittlerweile ein großes Netzwerk, glaube ich, würde sagen, jenseits von staatlichen Förderprogrammen wahrscheinlich das größte Netzwerk von kreativen Akteuren im ländlichen Raum Ostdeutschlands.
Wie viele Menschen wurden da bislang gefördert?
Wenn so, wir sowohl, ja, 200.
Wow. Und die haben dann alle dieses Programm durchlaufen, haben diese Förderung bekommen, diese enge Begleitung, wurden miteinander bekannt gemacht, vernetzt und
ganz genau.
Befähigt. Ja.
Ja. Befähigt, das klingt schon so ein bisschen
Die waren ja schon fähig.
Das ist ja eins der Wunder eigentlich, die wir von Anfang an, von dem wir ja ausgegangen sind bei unserer Bewerbung bei der Robert-Bosch-Stiftung, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich nur die richtigen Leute finden, müssen die sichtbar machen. Die bringen eigentlich total viel mit. Ja. Und unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, zu erfassen, was die eigentlich tun. Vielleicht auch mit unserem soziologischen Instrumentarium und Werkzeugen. Mhm. Und das wiederum an andere, die etwas anderes tun, weiterzuvermitteln. Mhm. Und das machen wir
selbst. Du hast gerade gesagt, die bringen was mit. Und ich meine, sie sind ja auch die besten Expertinnen für ihren lokalen Raum, in dem sie halt aktiv wirken. Also wer soll es besser wissen als sie selbst, was in ihrem Dorf wichtig ist oder in ihrer kleinen Stadt wichtig ist oder auf ihrem, ihrem Kulturbahnhof wichtig ist oder was
auch immer. Genau. Aber das beschreibt ja schon einen ziemlich radikalen Wandel auch, auch wenn du sagst, du bleibst eigentlich immer an Dingen lange dran und bist keine Umwege oder Abwege oder so gegangen. Aber deiner Perspektive, also du bist ja eigentlich, hast dich ja eine Zeit lang auch mit Armut, mit Exklusion beschäftigt. Das Erste, was ich von dir gelesen habe, war mal in so einem Band, den du mit Heinz Bude, glaube ich, rausgebracht hast, Die Überflüssigen hieß der. Also da ging es um Akteure, die aus dem System quasi rausgepurzelt sind und für die es keine Verwendung mehr gab. Also so eine sehr systematische, also eine Perspektive, wo ihr Ohnmacht eigentlich beschrieben habt, sozusagen. Und von der Ohnmacht bist du über dann vielleicht diese Scharnierstelle, die Wittenberge-Studie, wo es ja auch noch eher so eine Perspektive der sozialräumlichen Benachteiligung gab. Was passiert mit so einer Stadt, wenn da auf einmal 2/3 der Einwohner verschwinden, quasi über Nacht und es keine Perspektive mehr gibt? Was machen die Menschen dann? Kommst du jetzt von der Perspektive der Ohnmacht zu einer der Macht oder Handlungsfähigkeit? Oder du fragst dich eigentlich, wie ist Agency, Handlungsfähigkeit möglich, trotzdem, also es sind ja trotzdem strukturell benachteiligte Regionen. Du machst das ja in Ostdeutschland, du machst das nicht in Bayern oder Baden-Württemberg. Siehst du das als ein Bruch oder einen Wandel oder einfach nur als eine logische Weiterentwicklung?
Naja, würde mal sagen, auch eine logische Weiterentwicklung kann ja ein harter Bruch sein.
Ja.
das ist es, ein harter Bruch, der aber für mich logisch war. Also wir wussten, wie diese Stadt Wittenberge funktioniert, in welchem Kontext dieser Prignitz sie funktioniert hat, wie sie als Industriestadt beginnend im 19. Jahrhundert mit Maschinenbau gewachsen ist, als Stadt an der Elbe, als sozusagen auch als Umschlagplatz für den ländlichen Raum, das mit Ölmühle und so. Da haben die ja viel. Das ist ja etwas, womit wir uns total gut auskannten.
Ich wollte sagen, ihr habt da einen der besten soziologischen Texte gelesen, die ich jemals geschrieben, die ich jemals gelesen habe. Und zwar den Text über die Line Dancer in Wittenberge, die sich getroffen haben. Das passt ja zu unserem Musikpodcast, weil ihr beschreibt, dass es so gut zu den Leuten passt. Dass sie sozusagen beim Line Dance steht man ja in einer Reihe nebeneinander und tanzt halt den gleichen Schritt nach. Das ist sozusagen die ideale Form, sich zu treffen, weil man ist nah genug, um gemeinsam zu sein, aber nicht zu nah, um sich zu nah zu sein.
Ja.
Und tatsächlich leben meine Eltern in der Prignitz und kommen auch aus der Prignitz und sind große Line Dance Fans.
Ja?
Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, wow, also einfach so eine Alltagsbeobachtung, soziologisch erfasst.
Und was eben auch da noch reinspielt, dann sind wir eben auch nochmal bei dem Song von Bruce Guthrie, dass ich immer sehr früh schon das Gefühl hatte, wir haben es hier in Ostdeutschland eher mit amerikanischen Verhältnissen zu tun als mit westdeutschen.
Mhm.
Und daran angelehnt gibt es auch verschiedene Filme und es gab mal einen Polizeiruf, dieses Genre nochmal aufgemacht haben. Insofern hat es auch gepasst, aber es passt auch nur in der zweiten Weise. Und dann kommen wir eben zu dem Bruch nochmal. Wir sind ja dahin gegangen, nach Wittenberge, eben nicht in eine Stadt, aus der zwei Drittel der Leute weggegangen sind, sondern es sind wesentlich weniger. Schon um diese Einwohnerzahlen gab es ja viel Streit.
Okay.
Die aber sehr gebeutelt ist trotzdem als Industriestadt, auch als Hafenstadt. Bis heute hält sich ja der Gedanke, dass Helmut Kohl die Veritas-Nähmaschinen, dass das alles Bestechung war, dass das, wir waren die modernsten, in Europa die modernsten Nähmaschinen wurden da hergestellt. Und das wird auch heute noch so sein. Das ist natürlich alles nicht richtig, weil dieser Umbruch in Ostdeutschland zusammenhing natürlich mit dem großen industriellen Umbruch in der ganzen Welt. Und in ganz Westeuropa gibt es kaum noch Nähmaschinen. Warum soll es die jetzt in der DDR geben? Und dieser Umbruch, der, wir haben das damals, Julia Gabler, mit der er ja auch einen Podcast gemacht hat, hat es damals mit Pirmasens verglichen, wo die uns eben das war die Schuhindustrie, wo das ganz langsam gegangen ist. Und in Wittenberge war das eben, sind eigentlich das, was wir heute als Folgen dieses Umbruchs beschreiben, es hat 9 Monate gedauert. Da sind 10.000 Leute arbeitslos geworden. Und das ist, glaube ich, das, was uns heute immer noch anhängt. Also dieses nicht verstehen können, was da eigentlich gerade passiert. Das ist eigentlich eine, im wahrsten Sinne, auch im soziologischen Sinne, irgendwie so eine Katastrophe gewesen. Für die Leute, die sind nicht hinterhergekommen. Und wir sind da hingekommen eigentlich mit der soziologischen Überzeugung, es ist ja Sozialkapital im Umbruch europäischer Gesellschaften. Und die Annahme war, dass das Sozialkapital den Leuten so ein Vermögen der Leute darstellt, diesen Umbruch zu bewältigen. Und die Line-Dancer beispielsweise, die haben ja, das Interessante daran ist eigentlich, dass dieses Sozialkapital, also Vertrauen herzustellen, wieder Gemeinschaften, Vereine zu gründen, dass dieses Sozialkapital selbst Gegenstand dieser Veränderung war. Also gerade nicht etwas, was einem Halt bietet, sondern nicht anders wie Betriebe und Verwaltungen und Familien auch einem radikalen Veränderungsprozess unterliegt. Und darauf fußte dann eben die Überlegung, wer sind denn eigentlich die Leute, die jetzt diese Veränderung wirklich gestalten? Also insofern war es ein Bruch, aber auch irgendwie logisch. Die in der Lage sind, zu handeln, und erst jetzt, in den letzten, würde ich mal sagen, 5 Jahren, ist dafür der Begriff der Selbstwirksamkeit in aller Munde. Das, was du mit Agency beschrieben hast, ist jetzt Selbstwirksamkeit. Und das hat uns eben total interessiert. Also, und das hat uns, und das ist vielleicht der zweite Teil deiner Frage, auch als Thünen-Institut, auch so, Daniel, wie du das beschrieben hast, dass sie eben Experten ihres Sozialraums auch sind, auf neue Wege geführt. Also wir kommen heute nicht mehr in die Region, wir machen irgendwie 30, 40 Werkstätten pro Jahr mittlerweile in ganz Deutschland. Und eigentlich kommen wir nicht mehr als die soziologischen Besserwisser dahin. Das waren wir noch in Wittenberge. Und mittlerweile kommen wir eigentlich dahin.
Da gab es schon einige böse Artikel auch über dieses Projekt, ne? Weil ihr habt auch richtig gelebt in Wittenberge. Und es war ja auch Soziologinnen und auch KünstlerInnen, die dann dort so die Stadt aufgemischt haben und eben auch immer mit so einem Außenblick Dinge erklärt haben. Und da gab es durchaus auch Kritik dran an dieser Art, auch der Öffentlichkeitsarbeit und so, die da.
Das war wahnsinnig, wahnsinnig prägende Zeit für alle, die da mitgearbeitet haben. Also einschließlich Heinz Bude, der auch heute noch davon zehrt, würde ich sagen. Also zehrt ist vielleicht jetzt ein blöder Begriff, aber der immer noch wieder darauf zurückkommt, auf die Erfahrung, die wir da alle auch gemacht haben in Wittenberg.
Ja, Heinz Bude hatten wir ja auch schon mal hier in der Podcast-Folge. Kann man nochmal reinhören. Ich glaube, wir haben damals auch das war nur mit mir, weil André krank war. Aber auch da, mit ihm haben wir auch über Wittenberge gesprochen.
Das kann ich mir vorstellen. Perfekt.
Ich hatte noch zwei fällt das Wort nicht ein. Nee, Fragen auch, aber eher, genau, weil du meintest, Ostdeutschland und Amerika seien sich so ähnlich, und ich musste jetzt an Woody Guthrie nochmal denken, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Song über so ein Kolonialistentum. Ne? Also wir entdecken das neue Land, wir gehen so weiter. Und ich musste gerade dann denken, dass ich im Boyhood Home von Johnny Cash war, der ja vielleicht einer der wichtigsten Singer-Songwriter dieser Jahre war. Und Johnny Cash ist mit seiner Familie, das Delta des Mississippi, das wurde trockengelegt, also die Sümpfe wurden trockengelegt und dann wurde Land verschenkt. Und dann sind die aus dem Osten weiter in den Westen, in dem Fall nach Arkansas, Bundesstaat Arkansas, so 2 Stunden ungefähr von Memphis entfernt, haben die da so ein Haus bekommen. Und wir haben uns dieses Boyhood Home angeguckt und man fuhr ja wirklich 2 Stunden lang in so eine kleine Stadt, so wie man sich das vorstellt, mit so einer Kirche und so. Und von dort fuhr man dann nochmal 1/2 Stunde mit einem Auto von denen, dann über weite Felder zu diesem einen Haus, was ganz abgelegen, also der nächste Nachbar war 1 Meile entfernt. Und tatsächlich gibt es so eine ähnlichen Siedlungsstrukturen ja durchaus auch gerade in der Prignitz kenne ich das auch. Hm. Also, dass man da Häuser hat, die wirklich, da heißen dann auch Orte, heißen dann Predin-Kolonie oder so, oder Predin-Ausbau heißen die dann, die heißen dann Ausbau. Und sind so genau auch dieses Kolonialisten-Idee, ne? Also dieses neue Land wirklich zu bewohnen. Und gleichzeitig gab es doch aber an diesem Neulandgewinner-Begriff auch die Kritik, dass man immer gesagt hat, aber was ist denn da jetzt, warum Neuland? Da sind doch schon Leute. So. Mhm. Ist doch nichts Neues, sondern das ist doch schon, wir waren doch schon hier. So.
Oh ja, da haben wir uns damals an der Uni auch sehr darüber gewundert und heiß diskutiert, ob man das überhaupt sagen darf, Neulandgewinner und wahrscheinlich auch so neue Bundesländer und so. Und jetzt kommen da Leute und kolonialisieren das Neuland oder und ich glaube, wir haben es immer auch falsch verstehen wollen, glaube ich, während wir uns da so echauffierten. Wie denkst du das?
Ich suche gerade mal auf unserer Internetseite müsste eigentlich
packen wir in die Shownotes.
Packen wir die Shownotes. Ich wollte eigentlich das, ich finde es jetzt nicht, ist egal. Ich wollte eigentlich das Zitat vorlesen. Das geht eigentlich auf ein Buch von Wolfgang Kiel zurück, an dessen Ende, Luxus der Lehre im Übrigen heißt das Buch, an dessen Ende so ein etwas schwerer, fast prophetischer Schlusstext steht. Der steht bei uns auf der Internetseite. Oder der steht auf der Neulandgewinner-Seite sogar irgendwo. Warum heißt das Neulandgewinner? Da steht dieses Zitat, der eben ungefähr damit endet. Und dann werden irgendwann, wenn die Leute gesehen haben, welche Möglichkeiten, Veränderungsprozesse, Luxus der Lehre eigentlich möglich sind, dann werden irgendwann Leute kommen, die dieses Neuland gewinnen werden. Im übertragenen Sinne. Und das war wiederum eingebettet, oder das war eine ganze Gruppe von Leuten um Wolfgang Kiel mit Holger Lauinger und Daniel Kuhnle, die verschiedene Filme gemacht haben zu Shrinking Cities und so weiter. Und ein Film beschäftigt sich eben mit diesem Neuland. Und das war sozusagen, das haben wir in die sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, Presseabteilung der Bosch Stiftung gegeben, diese Anregung, und da ist der Neulandgewinner rausgekommen.
Okay. Ja.
Also wurde in Stuttgart erdacht.
Es wurde, ja, wir mussten das schon freigeben, aber die haben das sozusagen erdacht. Ja. Wir haben ihnen aber sozusagen die Anknüpfungspunkte mit dem Film, mit dem Buch Luxus der Lehre geliefert und hatten aber natürlich immer diese Debatten am Anfang.
Ja. Und sind diese Leute, die ihr da fördert, Kolonisatoren? Kommen die von außen oder sind das ganz im Gegenteil Leute, die aus den Regionen kommen? Oder das ist wahrscheinlich teils, was wir jetzt sagen. Ne?
Die Leute, die wir fördern, und das ist, glaube ich, ganz typisch für all diese Gestalterinnen, die kommen von vor Ort, die können unterwegs gewesen sein. Was sie alle eint, ist eigentlich sowas wie eine Mobilitätsgeschichte.
Ja.
Also alle waren mal zum Studium, zum Arbeiten. Irgendwie waren sie mal unterwegs und sind dann mit so einem anderen Mindset zurückgekommen. Dabei muss man auch wissen, dass ein großer Teil der Leute, die im ländlichen Raum leben irgendwie unterwegs sind. Also wenn sie jetzt pendeln, ich meine, brauchen wir nicht erzählen, da die Leute eigentlich mehr vor Ort arbeiten, pendeln sie alle irgendwo hin. Also es gibt keine mobilere Gesellschaft als die ländliche Gesellschaft, der wir ja im Grunde immer unterstellen, dass die Leute ihr Dorf nie verlassen haben. Mhm. Das stimmt historisch schon nicht und erst recht nicht, wenn wir uns an die heutigen Zeiten, wenn wir uns das angucken, wo die Leute unterwegs sind. Mhm. Also das sind Leute, oder sagen wir mal so, wir fördern nur Leute, die wirklich vor Ort verwurzelt sind, in einer gewissen Weise. Also so ganz am Anfang, mittlerweile hat sich das, glaube ich, rumgesprochen, aber so am Anfang haben wir so Anträge gekriegt von Leuten aus Berlin, Mitte oder Prenzlauer Berg oder auch Kreuzberg, die gesagt haben, den Leuten der Uckermark, Prignitz oder so, denen müssen wir mal zeigen, wie so Gesellschaft eigentlich wirklich funktioniert. Mhm. Die haben wir alle aussortiert. Also zumal wir die ja auch alle vor Ort besuchen, da sehen wir dann schon, dass die durchaus auch aus Berlin gekommen sind, aber dass die mittlerweile dort auch eine Verbindung hergestellt haben in die Community, dass sie da arbeiten, dass sie mit der Verwaltung, mit den Bürgermeister, Bürgermeisterinnen zu tun haben. Also dieses irgendwie verbunden sein mit der Region, das ist eine Voraussetzung dafür, dass man auch erstens gefördert wird und zweitens überhaupt, dass man so eine Gesellschaftsgestalt überhaupt gestalten kann. Das kann man nicht als Aussteiger, das funktioniert nicht.
Interessant. So, jetzt habe ich eine ganz brutale Brücke zum nächsten Song. Den Aussteiger, den hast du mir jetzt vor die Füße gelegt. Das nächste ist ein Lied von der Ich-Funktion, einer DDR-Punk-Band, aus der Band Die Firma hervorgegangen, die, glaube ich, fast noch bekannter ist oder die man öfter mal hört. Und das Lied heißt Was soll ich bloß tun, Fisch? Und es geht um Leute, die die DDR verlassen wollen. Und das sind nicht in dem Fall die Punks selber, sondern die Sachsen, die nach der D-Mark schielen, sozusagen. Und wir hören mal rein, würde ich sagen. Genau. Ja, an welcher Stelle hat der Song dich berührt? Wie bist du mit dem in Verbindung gekommen? Warum hast du ihn heute mitgebracht? War der also auch in deiner Plattensammlung?
Ja, also in der Plattensammlung ist er tatsächlich nicht, sondern Kai Pankonin und diese ganze Gruppe, wo Flake dazugehörte, da gehörte Tatjana von der Firma dazu, Feeling B, Freigang, Ich-Funktion, das war eine oppositionelle Community und als ich noch in Sachsen wohnte, war ich Fan davon und dann, als ich in Berlin wohnte, waren das meine Nachbarn und ich bin viel mit denen durch die Gegend gefahren und dieser Song, was soll ich bloß tun, Fisch, den ich jetzt im Übrigen vergessen hatte, wie der hieß, musste den erst total recherchieren, weil ich eigentlich nur eine Zeile, die hat mich immer begleitet, nämlich, dass sie nach Budapest fahren, um das Coca-Cola-Wunder zu sehen.
Ja.
Und das war für mich immer auch so ein Leitbild für diese beiden Seiten dieser deutschen Vereinigung. Also einerseits dieses nach Freiheit dringende, also Presse und Reise und sonst wie Freiheit, aber zum anderen eben auch diese Konsumverheißung. Ja. Und Kai Pankonin, der die Text geschrieben hat, hat es sehr früh gesehen, in diesem Song eben auch verarbeitet. Und dort hat mich eben auch diese Ironie, fast schon diese Satire, mit der er das bringt, mit dieser Härte auch, dass uns eben dieses andere, wofür ja eigentlich Ich-Funktion, der Punk auch steht, dieses ungebundene Freie, das ist uns eigentlich in diesen Veränderungsprozessen komplett verloren gegangen. Das ist eine Konsumgesellschaft oder eine Konsumrevolution gewesen. Und man muss schwer dagegen halten, um diesen Gewinn an Selbstbestimmtheit, an Freiheit immer wieder nach vorn zu stellen. Und da sind wir nochmal ein ganzes Stück zurück zu Vysotsky. Ich glaube, das ist heute immer nochmal wichtig, dieses Wenn die Faschisten jetzt auf die Tagesordnung kommen und Wende 2.0 werben, dann ist es eben gut, sich auch immer noch mal klarzumachen, dass es eben auch um wirkliche Emanzipation ging, um wirkliche Selbstbestimmung und nicht um irgendwie so einen angepassten Nationalismus. Und das, glaube ich, haben die total schön gemacht mit dem Text.
Ja, also es geht ja weiter, ne? Will das Coca-Cola-Wunder sehen, sich in der Freiheit die Beine vertreten und ein bisschen am Glücksrad drehen.
Genau.
Also tatsächlich so dieses, sie verbinden das, ne? Also dass irgendwie Coca-Cola als Freiheit gesehen wird, allein schon an sich irre.
Ja, und also, aber man weiß, sie durchschauen das, ne?
Man weiß, wie Coca-Cola funktioniert und wie Coca-Cola ein Monopol produziert und ja auch die Wahlkämpfe in den USA stark mit Spenden versehen und so.
Genau, aber eben auch nur so ein bisschen, nur mal die Beine vertreten, dann kann man wieder zurückgehen. Also das hat mich total fasziniert.
Ja, und das ist eben nicht Punkrock. Also ich lese da auch so ein typisches Punkrock-Motiv, irgendwie so eine Hippie-Kritik da drin. Die Mutter Monika lebt nur einmal, steht noch vor der Zeile, will das Coca-Cola-Wunder sehen. Und dann sind dann halt so Hippies, die so konsuminteressiert da mal Richtung Budapest gehen und gucken, wie weit sie kommen. Und am Ende dann eben auch wirklich dann diese Systemkritik, und die Sachsen sind in Budapest, in der Klinik fehlen die Patienten und der Zahnarzt empfiehlt Go West. Also einfach wirklich auch ohne Rücksicht auf Verluste dem Hier und Jetzt den Rücken kehren, auf der Suche nach dem kurzen Glück.
Und das verbinde ich nochmal.
Großartiger Text.
Ja. Als wir quasi gerade über Wittenberge gesprochen haben und ich sozusagen dieses Katastrophische nochmal stark gemacht habe. Wir haben uns ja damals ich habe mir die Protokolle der Stadtratssitzung angeguckt. Und das hat mich total, es war sehr bedrückend zu sehen, die haben ja da diese Margarine, diese ostdeutsche Margarine hergestellt, oder DDR-Margarine. Und zugleich, also die haben gesehen, da wird nichts mehr verkauft. Und zugleich haben die darüber entschieden, dass neue Supermärkte gebaut werden, die eben das nicht mehr gekauft haben. Die haben also beides zugleich machen müssen in diesen Stadträten. Die haben gesehen, dass dieses Werk geschlossen wird, dass die Leute das nicht mehr, dass keiner das mehr haben will. Anders als heute im Übrigen, die eben irgendwie nicht bunt genug aussahen, die nicht in Plastikbechern waren, sondern mit diesen etwas schnöde bedruckten Sonja und was weiß ich, wie das hieß, diese Würfel. Und auf der anderen Seite waren diese bunten, weißen Becherchen, wo irgendwelche Ähren drauf waren und manchmal Kühe, Schafe, weiß der Geier was.
Ich weiß, dass die Letter-Werbung ein Riesenhit war für uns als Kinder. Letter.
Genau. Und das ist eben auch dieser Text, und dass sie dieses beides, dass sie sich sozusagen für die Buntheit entschieden haben. Und nicht gegenhalten wollten. Und das, tja, kann man jetzt im Grunde nicht ändern. Oder es ist ja auch eine freie Entscheidung. Auch das gehört ja zur Freiheit, sich da frei entscheiden zu können. Hm. Aber das häufig hätte ich mir da mehr auch sozusagen politische Gestaltung gewünscht.
Ich muss, weil du ihn jetzt gerade erwähnt hast, ich muss an diese Flake-Biografie denken, in der er davon spricht, dass in den 80ern er echt gar keinen Bock auf West-Berlin und BRD hatte, weil er immer, wenn wieder irgendein befreundeter Musiker von ihm oder Musikerin rübergegangen ist, um die, in der Freiheit das Glück zu versuchen, die Leute ganz oft desillusioniert zurück, also zu Besuch kamen. Die sind nicht zurückgekommen, die sind dann zu Besuch gekommen. Und Flake immer gesehen hat, wie anstrengend Musik machen da eben ist, wenn man sie nach den Konsumregeln machen muss. Und dass er da wirklich gar keinen Bock hat und immer dachte, das ist halt ist ja viel freier, was ich mache, weil er durfte ja, also ne, er gehört ja zu den anderen Bands, die durften ja Musik machen. Und damit hatten sie aber auch gar keinen ökonomischen Zwang mehr, sondern dann hat man halt gemacht, was man so machte. Das ist ja so ein bisschen auch zu unseren letzten beiden Folgen passt, in denen wir ja auch über die ökonomischen Zwänge sowohl für das Musikbusiness als auch für die Wissenschaft reden. Habe ich ganz aus Versehen sogar noch eine Brücke gemacht, weil eigentlich könnte man das jetzt mal sehr gut fragen, weil wie finanzierst du denn die Forschung, die du so machst? Oder weil manchmal hört sich das so an, so viel Geld brauchst du für das, was du da machst, eigentlich gar nicht, sondern Dinge kann man auch so ganz gut beobachten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass deine Biografie ist so ein Idealtypus von Karl Marx. Ne? Also du zischst das drin da und abends machst du halt, bist dich dann abends der schönen Künste. Jetzt habe ich sehr viel durcheinander gebracht.
Das ist ein hartes Geschäft, was wir da tun. Diese Drittmittel ist eine reine Drittmittelforschung, die auch viele Opfer verlangt, also insbesondere von mir. Ich würde das schon so als Opfer beschreiben, weil ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Forscher. Also ich rede total gerne mit Leuten, ich fahre über Land, höre denen zu und unterhalte mich mit denen und schreibe darüber so Texte, wie ich halt Texte schreiben kann. Um so ein Institut, und wir sind ja bisweilen, jetzt sind wir irgendwie 16, letztes Jahr waren wir so 20 Leute, da brauchst du schon viel Geld, um 20 Leute zu finanzieren. Also glaube ich, auch als Forschungsinstitut ist das schon groß. Ja. Und dazu kommt eben auch noch, dass wir im Jahr, wenn wir 20 Leute mit 50.000 Euro fördern, heißt es, wir brauchen im Jahr ungefähr oder für 2 Jahre brauchen wir etwa 1,5 Millionen Euro Fördergelder, die wir direkt weitergeben, die auch verwaltet werden müssen. Also das müssen wir immer noch auch noch einsammeln. Und das ist wirklich ein Knochenjob und einer, den man nicht gelernt haben kann. Also in Staatskanzleien, Ministerien, Stiftungen, jetzt fangen wir an, Unternehmen da die Klinken zu putzen, die zu überreden, uns Geld zu geben. Und das ist nicht immer nur ein schöner Job. Alles andere, dieses Wissenschaftliche, was ich wirklich auch gern mache, kommt da unter die Räder, kommt da zu kurz. Nun haben wir am Institut, sind wir da ein super Team, so dass ich eigentlich immer in diesen Projekte immer noch zu irgendwelchen Punkten immer wieder mit reinspringen kann und das dann auch verstehe, weil wir dann eben doch eine gewisse Kontinuität sowohl thematisch als auch methodisch haben, so dass man das dann auch verstehen und sich erschließen kann. Aber ich würde das gerne lieber mehr machen, finde aber auch, dass wir einen Punkt erreicht haben, an Bekanntheit, auch an Anzahl von Mitarbeitenden, an Publikationen, die wir machen und auch an Verantwortung, die wir so im Netzwerk gegenüber haben, dass wir unterwegs sind, dass man das jetzt nicht einfach wieder fahren lassen kann. Mhm. Also das ist es macht Spaß und es ist manchmal sehr verleitend, weil man natürlich auch schnelle Erfolge sieht. Mhm. Wissenschaft ist ja manchmal viel langwieriger, so ein 3-4-jähriges Projekt, das zieht sich ja manchmal. Und ehe man da irgendwas in den Händen hat, dauert das. Das hast du bei so einem Fundraising nicht. Da kriegst du entweder ja oder nein. Mhm. Aber andererseits, ich will mich da auch nicht beklagen, deswegen, das ist eine Arbeit, die mir Spaß macht, die macht mit Leuten riesigen Spaß. Das sind Leute, die immer wieder irgendwelche neuen Ideen haben, ob wir eine Landinventur machen, also ein Portal, wo alle Leute, die in Dörfern in Deutschland wohnen, ihr Dorf kartieren können. Oder ob wir das Überlandfestival machen, wo, wie ich hörte, ihr musikalischen Anregungen herholt.
Ja, genau.
Das finde ich total toll. Das genau, sind natürlich auch toll. Die könnte man in so einem akademischen Betrieb könnte man sowas nicht machen. Und das sind eben die Dinge, die dann wiederum riesigen Spaß machen.
Ja. Das Landmagazin. Das habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Also das Überlandfestival ist quasi an fast der Hälfte aller musikalischen Gäste in diesem Podcast schuld. Weil André und ich, das haben wir schon damals in den Folgen erzählt, André und ich auf dem Überlandfestival in Görlitz nicht Seattle und MVP gesehen haben. Die hattet ihr da eingeladen. Und nicht Seattle hat dann Capatult mitgebracht. Und über Capatult kam dann auch noch Probenproblem. Also 4 unserer musikalischen Gäste hängen direkt mit dem Überlandfestival zusammen.
Ja, stimmt. Das ist so eine Verkettung. Interessant, ja. das ist irgendwie so ein, wie so vieles wahrscheinlich, auch wenn man sich entscheidet, anders und woanders oder in einer anderen Struktur zu arbeiten, immer so eine Mischung aus Freiheit und Zwang. Und man muss wahrscheinlich das eine in Kauf nehmen, um das andere machen zu können. Der nächste Song, den du mitgebracht hast, der verhandelt das auch auf eine sehr schöne Art und Weise, finde ich. Der fängt an mit, ich wurde geboren an einem Fluss und seitdem treibe ich dahin durch dieses Leben, das mich lieben will, egal was ich auch bin. Und so richtig treibt man ja dann doch nicht und irgendwie kommt dann später, jetzt verrate ich jetzt mal hier deinen Job hier, deinen Song zu erklären, aber es passt gerade so schön, denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist nur scheiße verpackt und man fummelt am Geschenkpapier rum und kriegt es nur mühsam wieder ab. Und weil ich selber dieses Fundraising-Geschäft oder dieses Fördermitteleinwerbegeschäft durch eigene Erfahrung so ein bisschen kenne, denke ich auch, also man muss sich schon auch, also es ist auch eine Kunst, das zu sehen, was man da schafft und was man in diesen Projekten macht, und sich das nicht immer wieder verdecken zu lassen von diesen alltäglichen Mühen, die da eben auch dazugehören. Und das dann so erzählen zu können, wie du, als zusammenhängende Geschichte, du hast dich mal mit Thema X beschäftigt, dann kam das dazu und dann ging das weiter. Und da ist ja sehr viel Selbstbestimmung drin. Und zwischendurch war wahrscheinlich die ganze Zeit auch immer Akquise und gucken, wie geht das. Aber wir hören mal in den Song rein. Er heißt Das Leichteste der Welt, ist von Kit Kopphausen. Also meines Erachtens nach, genau, ist das Nils Koppbruch, da kommt das Kopp her. Und Gisbert zu Knüpphausen, da kommt das Hausen her. Und deshalb heißen die beide zusammen Kit Kopphausen.
Ich wurde geboren an einem Fluss und seitdem treibe ich dahin durch dieses Leben, das mich lieben will, egal was ich auch bin. Und als existiere ich und atme und finde. Das war gar kein schlechter Anfang. Dann lag ich eine Weile lang im Koma. Jetzt bin ich endlich wieder wach. Und ich hab euch Blumen und Pralinen vom Arsch der Hölle mitgebracht. Ich lerne langsam wieder laufen und sprechen. Ich gebe den Dingen einen Namen. Ich sage meine Liebe, meine Lügen, meine Hoffnung, meine Schuld, meine Leidenschaft, mein Feuer, meine Wut und meine Ungeduld, mein Nein und mein Vielleicht und mein unbedingtes Ja. Oh ja, ich will. Oh ja, ich will. Oh ja, ich will. Oh ja, ich will. Ich will mich wieder wundern, will erstaunt sein, will wieder allererste Mensch mit neuen
nichts wieder erkennen. Die Schritte setzen durch Wälder und Wiesen und sagen, ja, es ist gut, es ist gar nicht so schlecht. Und also öffne ich meine Arme, ich öffne sie, soweit ich kann. Denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist nur scheiße verpackt. Und man fummelt am Geschenkpapier rum und kriegt es nur mühsam wieder ab. Doch ja, ich weiß jetzt, es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen, die durch ihr bloßes Dasein anderen Menschen Leben helfen. Die lieben und lieben und lieben und lieben und lieben und lieben, als wär's das Leichteste der Welt. Ich will einer von ihnen sein. Ich will einer von ihnen sein.
Deine Deutung, jetzt habe ich mich hier vorgedrängelt.
Nee, alles gut. Es ist auch gut, dass du dich vorgedrängelt hast, weil anders als die anderen Songs, die ja für mich sehr über den Text gekommen sind, ist das ein Song, wo mir dieses, du hast es treibend genannt, das ist etwas, was mir sehr entspricht, dieses und dann kommt der Pass und dann geht es weiter und dann geht es weiter und geht es weiter. Also das ist etwas, was mich sehr mitnimmt und was mich sehr, wo ich mehr so vom Rhythmus und vom Grundgefühl mehr drin bin. Deswegen mag ich den Song total. Mhm. Den Text hat sich mir im Grunde erst später erschlossen. War mir dieses Vorangehen, Losgehen, aber auch mal wieder nach runterkommen und dann geht's wieder los. Und ich wusste lange gar nicht, wie der hieß. Und ja, dass der das Leichteste der Welt heißt, das wäre irgendwie schräg. Weil es ist, alles, was der beschreibt, ist überhaupt nicht leicht. Es hat auch wieder diese Ironie, die da drin steckt. Und dieses immer nach vorne gehen ist ja auch tatsächlich nicht leicht.
Ja. Das bringt mich jetzt auf was wir im Vorgespräch mal hatten. Ich hatte dir frisch beeindruckt von der Folge mit Tina Haubner, die auch wirklich nur grandiose Musik mitgebracht hat. Es war ein richtig spannendes Gespräch. Aber ich habe dir das Zitat erzählt, also ich habe Tina zitiert, die gesagt hatte, ja, wir Soziologen, wir sind nicht für gute Laune zuständig. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, wo es hakt und wo die Ursachen dafür sind und die nicht so zu tun, als würde alles mit einem Fingerschnipsen sich lösen lassen. Und jetzt bringst du so einen Song mit, genau das Gegenteil. Und du hast mir damals geantwortet im Telefongespräch, na, ich würde mittlerweile sagen, wir sind auch für gute Laune zuständig. Was meinst du?
Ich habe da viel, ja, absolut. Ich habe da viel drüber nachgedacht, als wir darüber gesprochen haben. Und ich würde das heute noch verstärken. Mhm. Ich glaube, wir sind heute unbedingt für gute Laune zuständig. Also nicht mehr nur auch, sondern ich glaube, wir als Soziologen in dieser Art von Gesellschaftskritik, das können wir in den Zeiten, wo die quasi komplett aus Gesellschaftskritik besteht. Mhm. Also es gibt ja jedes Social Media Post, im Grunde genommen jede Debatte, also wenn du die Weidel siehst, wenn du den Trump siehst, eigentlich ist die Gesellschaft kaputt. Sie reden sie immer kaputter, immer kaputt, kaputt, kaputt. Mhm. Und wir sind jetzt eigentlich dafür zuständig zu sagen, die Gesellschaft als solche funktioniert. Die könnte besser funktionieren, das ist überhaupt keine Frage, wie alle Dinge, irgendwie bin ich wieder bei dem Handwerksmeister, könnte irgendwie noch leichter gehen, wir können neue Erfindungen machen, aber wir sind dafür zuständig zu zeigen, dass wir uns entwickeln können, dass es sowas wie Fortschritt gibt, dass wir Dinge für uns nutzen können und das meine ich mit guter Laune. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass als wir uns mit sozialer Exklusion beschäftigt haben, und das ist auch nur eine interessante Beobachtung, da sind wir ja immer an, kommst du wirklich immer in schwierige Konstellationen. Mit den Überflüssigen, zu Langzeitarbeitslosigkeit, die auch in schwierigen Lebensumständen sind, wenn man sich mit Armut beschäftigt und also das war ja so das Feld auch in Wittenberge mit den Neubauten, mit einsamen Menschen, mit Menschen, die, das habe ich mit Anna Eckert damals geschrieben, wir haben die Leute, die den ganzen Tag nur in Supermärkte, in Kaufhallen gegangen sind, um da ihr Leben zu organisieren. Discounting. Wir haben das damals Discounting genannt, genau. Das ist bedrückend und die Orte sind auch bedrückend, an denen man da selber als Soziologe ist. Seit wir uns um die Menschen kümmern, uns mit den Menschen beschäftigen, die Gesellschaft gestalten, kommen wir an ganz andere Orte und wir kommen mehrheitlich mit Optimisten zusammen. Also die Leute, die Gesellschaft gestalten, haben eigentlich im Grunde gute Laune.
Wäre jetzt aber mein Gegenentwurf, naja klar, die sind halt gut gelaunt, weil sie sich leisten können, weil sie an einer strukturell privilegierteren Position sind, als die Leute, mit denen ihr euch vorher beschäftigt habt. Also die sind ja nicht, das ist ja keine Entscheidung, gut gelaunt zu sein.
Ich glaube, es ist auch eine Entscheidung, gut gelaunt zu sein, aber nee, ich würde dir da gar nicht widersprechen. Natürlich ist jemand in schwierigeren Verhältnissen ist es bedrückender, da sein Leben zu gestalten. Aber die tatsächlich Gesellschaft gestalten wollen, die sind ja nicht weniger Drücken und Zwängen ausgesetzt. Das ist ja nicht so, dass das so ein easy going ist. Also das ist ja wahnsinnig kompliziert, sich mit allen Leuten rumzustreiten, der Verwaltung zu sagen, ihr seid so langsam, dem Bürgermeister zu sagen, der muss aufpassen, dass er nicht nach rechts abdriftet, also zu den Nazis abdriftet. Du bist ja permanent sozusagen, das ist ja so ein Impuls, dass sie selbst aus so einem kritischen Impuls heraus was machen und das aber in Gestaltung verändern wollen.
Ja. Also wenn wir jetzt von dem Bereich so Armut, Exklusion, Überflüssige, das mal ausklammern, stimme ich dir zu. Also das gibt sozusagen durchaus ähnlich situierte Personen und manche versuchen oder es etwas daraus zu machen oder zu gestalten irgendwie und andere erfahren trotzdem ihre Situation eher. Und das ist ein Unterschied. Auch der vielleicht sowas wie so eine lokale Kultur oder sowas. Also ich will das nicht ganz auf die individuelle Ebene nehmen. Also irgendwie muss ja ein bisschen was zusammenkommen, damit es auch funktioniert. Also nur weil einer eine gute Idee hat, kann der ja noch nicht wirksam werden. Da müssen ja schon irgendwie noch Leute mitmachen. Sowas. Also man ist ja schon trotzdem, selbst wenn man progressiv ist, wenn der Begriff jetzt richtig ist, weiß ich nicht, brauchst du ja trotzdem Leute, die mitmachen, sonst gehst du ja auch ein.
Dieses, dass wir mit den Neulandgewinnern Einzelpersonen fördern, das täuscht darüber hinweg, dass die Leute immer in Kollektiven, immer in Teams unterwegs sind. Wir sozusagen haben beim Design dieses Förderprogramms aus dem Wissen, dass in kleinen Dörfern, in kleinen Städten eine Minderheit den Unterschied macht, die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt nicht in bauliche Dinge investieren oder nicht in hauptamtliche Stellen oder so, sondern wir haben gesagt, wir fördern den Einzelnen. Aber die sind natürlich nie einzeln. Im Gegenteil, wir bringen die manchmal in totale Schwierigkeiten, weil wir natürlich diesem Kollektiv, sag ich mal, dem geben wir natürlich plötzlich ein Gesicht, das sie selber noch gar nicht hatten. Also das ist nicht so klar, wer da jetzt sozusagen das Aushängeschild ist, der mit dieser Aufgabe, dieser Vision, die sie sich gestellt haben, verbunden ist. Du hast da auch völlig recht, man darf sich nur nicht verleiten lassen von diesem Neulandgewinner, Neulandgewinnerin, von diesem Label, sondern das sind immer Kollektive, die eigentlich damit bezeichnet werden. Interessant ist die Frage, ob das eine lokale Kultur ist, weil es entspringt natürlich im Lokalen, es ist aber was Gesellschaftliches, was du an vielen Stellen immer in der gleichen Weise findest.
Ja.
wir sind ja jetzt verbunden mit dieser, wo wir uns sehr reingehangen haben, in dieser Allianz der Gestalterin, was ja eine kleine, aber deutschlandweite Bewegung geworden ist. Und die Leute sind ähnlich unterwegs in westdeutschen Bundesländern, im Osten. Der Unterschied ist im Osten, dass wir da schon viel weiter sind. Mhm. Die sind noch viel vereinzelter. Die sind so in großen Städten und so sind die gut organisiert, aber im ländlichen Raum überhaupt nicht.
Also die. Was würdest du sagen, wenn das nicht quasi eine Einzelförderung an einem einzelnen beliebigen Ort ist, die dann wieder verpufft, also müsste es ja irgendwie so eine Art Skalierungseffekt oder sowas geben. Also so ein, dass das größer wird und wirklich eben ihr nicht Einzelpersonen an einzelnen Orten fördert, sondern schon so eine Art Zivilgesellschaft. Beobachtest du sowas? Das ist da wie so eine Schule oder sowas sich daraus entwickelt, was auch in der Fläche die Struktur irgendwie verbessert und nicht nur für die einzelnen Orte halt gut ist.
Also hier würde ich mir tatsächlich, das ist etwas, worüber wir total viel nachdenken, auch gerade gegenwärtig viel nachdenken, wenn man über Zivilgesellschaft und Förderung spricht, ist man immer auch gleich in der Wirkungsmessung. Und da wird viel Unsinn gemacht. Also soziologisch würde ich sagen, ist das alles komplett unhaltbar. Und trotzdem wissen wir im Grunde über die Wirksamkeit dieses gesellschaftsverändernden Handelns zu wenig. Da experimentieren wir jetzt so ein bisschen rum, worin das eigentlich bestehen könnte. Wir haben bisher vor allen Dingen Beobachtungen. Also wir sind ja mal, kommen ja von diesen sozialen Innovationen. Wir haben, eigentlich bin ich immer gefragt worden, wir haben immer so Neulandgewinnerreisen gemacht mit Mitgliedern des Kuratoriums der Robert-Bosch-Stiftung. Im Kuratorium der Robert-Bosch-Stiftung sitzen so die pensionierten Manager von Bosch. Also, und der, mit dem ich da durch die Gegend gefahren bin, war zum Beispiel der Chef dieser Bosch Kleingeräte weltweit. Mhm. Und der hat mich immer gefragt, Herr Willig, er hat gut Geld verdient. Der hat mir immer gefragt, und Bosch Kleingeräte, Bohrmaschinen, die ja quasi in milliardenfacher Weise skaliert worden sind, hat mir immer gefragt, wann kann man das skalieren, das ich hier gesehen habe. Und ich habe immer gesagt, gar nicht. Das geht nicht. Wir müssen das Einzige, was wir tun können, ist, die Geschichte weiter zu erzählen.
Ja.
Heute, glaube ich, müssen wir die Geschichte weiter erzählen. Wir müssen aber auch die Bausteine dieser Gesellschaftsveränderung, zu denen eben Optimismus gehören, da sind wir dann wieder bei dem Ausgangspunkt. Wie bleibt man optimistisch? Wie bleibt man bei dem auch irgendwie gesund? Das ist ja etwas, was sich total aufzehrt. Mhm. Und was sind aber auch die sozusagen die harten Fakten, die man eigentlich mitmachen oder die harten Bausteine, die man braucht, um sowas zu bauen? Ich zähle gerne die Geschichte. Wir waren letztes Jahr habe ich eine Reise gemacht mit dem heute oder gestern neu gewählten Ministerpräsidenten, damals noch Landwirtschafts- und Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, der immer so ein bisschen schlecht gelaunt ist, immer so ein bisschen miesepetrig. Mit dem war ich in Ballenstedt und in Ballenstedt hatten wir ein Neulandgewinnerprojekt, wo 5 Frauen vor etwa 10 Jahren einen Verein gegründet haben, Heimatbewegen und so einen verfallenen mit unglaublich guter Laune, so einen verfallenen Ziegenhof zu einem Ort der Begegnung, dritter Ort des Zusammenhalts, des Gemeinwesens entwickelt haben, der heute wirklich wichtig ist. Und es war ein Sommertag, die hatten das alles schön gemacht, hatten eine Plane aufgespannt, hatten Kuchen gebacken, Salat gemacht, das war alles wirklich total schön. Also Leute waren gut drauf, der Bürgermeister war da. Herr Schulze war da, hat sich auch interessiert, dem sich eben manchmal so große Politik interessiert, hat dann aber gefragt, sagen Sie mal, was bringt das nun hier alles? Und da sagt die Anneke zu ihm, Herr Schulze, das kann ich Ihnen genau sagen. Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, haben wir in der Kommunalwahl nicht genug Kandidaten, Kandidierende für die Stadtvertretung gehabt. Ich glaube, 19 Mitglieder hat die Stadtvertretung. Als wir vor 2 Jahren, also jetzt 26, 24 war das, glaube ich, vor 2 Jahren Wahlen hatten, hatten wir, glaube ich, 82 Kandidierende. Das ist der Unterschied. Also das heißt, wir müssen eigentlich eine Beobachtungsdingens aufbauen, Werkzeuge, die diese indirekten Folgen beobachtet.
Ja.
Und das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage nach Wirkung und Skalierung.
Ja, das ist interessant.
Wir müssen die Geschichten erzählen, müssen aber auch so ein paar, also wie, sowas wie, vielleicht gibt es sowas wie eine Dichte der Zivilgesellschaft. Mhm. So ein, vielleicht müssen wir da einen Faktor für finden, dass man ja so sagen kann. Muss ich oft an deine Netzwerktheorien denken.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft man auch immer dann sehr gut erkennt. Weil ich finde es interessant, weil du hast jetzt gerade gesagt, Andreas, man muss die Geschichten weitererzählen. Die Jesse James Lafleur, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich, ist sie in KW unterwegs, die auch viel so im ländlichen Raum unterwegs ist, auch mit ganz viel Optimismus und ganz viel, also mit ganz viel Präsenz und ganz, ganz viele coole Projekte macht, viel mit so Poetry und Spoken Word und so. Die hat letztens so einen Post gemacht auf Instagram, wo sie aber auch beschreibt, dass sie manchmal sieht, dass die besonders laut sprechen, die sind, die eben dann auch in dem Moment gerade nicht dabei sind, die Förderanträge zu schreiben. So, ich muss so ein bisschen an mich und meinen Podcast hier denken, weil ich habe ja auch gerade keinen Förderantrag, sondern gestalte jetzt einen Podcast. Also worauf ich hinaus will, ist, dass ich manchmal auch ein bisschen denke, dass viele Menschen, die irgendwo wirksam sind, sind es halt einfach, ohne darüber zu reden. Ja, das sind Leute, die dann einfach, jetzt hier ganz in meinem ganz nahen Umfeld, das sind Leute, die einfach immer da sind, die Bar machen, wenn irgendeine Veranstaltung ist.
Mhm. Ja.
Das sind Leute, die, es gibt hier so, in dem Ort, in dem ich lebe, gibt es so einen Fußballtrainer, der einfach, das ist ein schweigsamer Typ, aber der jedes Jahr schleust der, und es werden immer mehr Kinder, der zieht die alle durchs Training durch, die macht die alle fit, will immer nur da sein. Er würde aber nie groß drüber reden. Der würde nie jetzt irgendwie eine große Geschichte draus machen oder einen Social Media Post machen oder so. Und dass ich manchmal das Gefühl, also gerade weil, wenn man jetzt ein paar Minuten zurückgeht, als wir darüber gesprochen haben, dass uns so große Protagonistinnen des politischen Feldes eigentlich erzählen, wie kaputt alles ist und wie schlecht alles ist.
Ja.
Und die ganze Zeit immer denkt, ja, aber ihr macht ja auch nichts. Also das euer Geschäft ist ja diese Erzählung, diese negative Erzählung. Und ich wirklich tatsächlich dachte, also jetzt, ich habe ja jetzt eine Weile bei euch beiden zugehört, und wirklich dachte, ja, weil wir als SoziologInnen und ich glaube HistorikerInnen noch mehr als wir ja auch ein bisschen sehen über die Zeit, wenn wir uns mit den Texten und auch den historischen Texten und so beschäftigen, viele der Fragen, von denen wir heute glauben, dass das die wichtigsten Fragen sind, die noch nie da waren und die Gesellschaft so kurz vor dem Exitus, steht, die Fragen haben sich unsere Kolleginnen vor 50 Jahren auch schon gestellt und vor 100 Jahren auch schon gestellt. Und irgendwie ging es auch immer weiter. Es braucht vielleicht die, die es beobachten, aber es gab offensichtlich auch immer Leute, die nach 45 dann einfach mal die Menschenrechte aufgeschrieben haben und ein Grundgesetz aufgeschrieben haben. Und die waren ja dann da. Also die haben es ja dann gemacht. So, ja. Oder
aber das
dann nach 1990 gesagt haben, okay, ist ganz schöner Transformationsbruch gerade hier in Ostdeutschland. Machen wir was draus, gründen wir die Fusion.
Ja.
Du wolltest
aber das, oder du wolltest Daniel, doch könnte doch auch Aufgabe von Sozialwissenschaft sein.
Ja.
So sichtbar machen. Also so sichtbar machen, die Geschichten erzählen, aber auch zu sagen, die Geschichte geht weiter.
Ja.
Und wir haben Erfahrung darin, diese Geschichte zu beobachten und weiterzuschreiben und den Leuten nicht so bange zu machen und zu sagen, jetzt geht die Welt unter. Das war ja so ein bisschen auch unser, nochmal auf Wittenberge zurückzukommen, das hat gar nicht so sehr an den Künstlern gehangen oder so, sondern eigentlich an Metaphern. Hm. Und zum Beispiel haben die irgendwann in die Presse in den Begriff der Verliererstadt aus dem Antrag herausgeholt. Und dagegen haben die sich total gewehrt. Wir sind keine Verliererstadt. Ich würde das heute, wir haben es damals in der Stadt selber gar nicht kommuniziert, ich würde es heute grundsätzlich anders schreiben. Hm. Das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe. Hm. Ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr von den Überflüssigen sprechen. Hm. Also ich glaube, unsere Aufgabe in der Zeit, wo alle anderen diese Gesellschaft schlecht reden, ist eigentlich zu sagen, welche Chancen diese Gesellschaft hat und die Leute zu unterstützen mit all dem Wissen, was wir als Soziologen über Gesellschaft ja auch haben, aufzuzeigen, was diese gesellschaftsverändernden Menschen auch brauchen. Hm. Und was eben auch dieses stille Engagement, dass es das gibt und das ohne dieses stille Engagement, von dem du sprichst, dem Fußballtrainer oder wir hatten ja auch in einem anderen Projekt, wo die Frauen, die den Kuchen immer backen und sauber machen, die überhaupt nicht sichtbar werden, ohne die geht es gar nicht. Und wir müssen fast noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben die Zivilgesellschaft als Begriff so von Gesellschaft abgespalten. Wir denken, es gibt eine Gesellschaft und es gibt eine Zivilgesellschaft. Aber eigentlich ist die Gesellschaft eine Zivilgesellschaft, also eine Gesellschaft der Bürger. Und alles andere sozusagen sind Teile davon.
Ja, es ist total interessant. Also ich glaube, also mir wird das immer bewusster und präsenter und ich für mich erfüllt sich das immer mehr mit Sinn auch, was ihr da tut, diese Sichtbarmachung, dieses in die Zivilgesellschaft gehen, Akteure auf den Sockel stellen und sagen, hier, da ist jemand, der kümmert sich tagtäglich um diese Probleme, die ihr da immer diskutiert und hier gibt es vor Ort ziemlich gute Lösungen, wird zunehmend auch wirklich eine politische Aufgabe. Bin jetzt seit kurzem Teil einer Kampagne, wir hatten ja schon Sachsen-Anhalt gesprochen und Mecklenburg-Vorpommern sind ja die beiden Länder, wo jetzt hier Wahlen anstehen. Und in Mecklenburg-Vorpommern formiert sich gerade die Kampagne Zusammen bewegen im Vorfeld zur Landtagswahl. Und die machen genau das, was ihr eigentlich auch tut. Finde ich sehr bemerkenswert, weil ich kenne Wahlkämpfe aus früheren Jahren, das waren Anti-Nazi-Wahlkämpfe. Da hat man gegen die AfD, also gegen die NPD damals noch gekämpft. Man hat sich konzentriert auf einen politischen Gegner, den wollte man irgendwie klein halten. Und das kannte ich aus so politischen Kreisen her. Und jetzt ist das Klima in dieser Kampagne ein ganz anderes. Man sagt, naja, was sollen wir jetzt hier gegen die AfD argumentieren? Das wird die ganze Zeit gemacht. Das ist irgendwie, liegt eigentlich auf der Hand, warum man die nicht wählt. Aber wir zeigen auf der anderen Seite, was unsere Zivilgesellschaft, unsere Bürgergesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern hier ausmacht und warum das hier ein lebenswertes Land ist und warum wir hier gerne leben und welche Protagonisten hier tagtäglich eben miteinander für ein gutes Zusammenleben sorgen und eben zusammen was bewegen, das heißt es zusammen bewegen. Mhm. Sich gar nicht einlassen auf diese Miesepetrigkeit und diese schlechte Laune, sondern zu sagen, wir sind hier, wir sind nicht nur mehr oder irgendwas, ist auch sich darin nicht zu versteigern, sondern wir sind die, bei denen was geht. Mhm. Hier bringen wir Mecklenburg-Vorpommern voran und das macht man mit guter Laune und nicht mit Miesepetrigkeit.
Und das ist ja, also wenn ihr hattet, ja, ihr meintet das ja, Andreas, du meintest, dass der Text hier von Gisbert, also von dem Kit Knophausen, dass du dann überrascht warst, dass der das Leichteste der Welt heißt. Aber die Textzeile ist ja dann doch wirklich sehr schön, ne? Die durch ihr bloßes Dasein anderen Menschen Leben helfen, die lieben und lieben und lieben und lieben und lieben und lieben, als wäre es das Leichteste der Welt. Und da steckt ja da so ein bisschen drin. Die machen das einfach. Ja, und dann ist es auch ganz leicht. Also wenn man sozusagen, wenn sozusagen der Common Sense ist, man hilft sich und man liebt sich, dann, also man ist empathisch, würde ich mal sagen, dann ist es auch leicht.
Tja, kann ich dir nur, also kann ich gar nicht, gar keinen Anlass zur Diskussion, weil das hast du nicht recht, also es ist genauso.
Also wir haben einen tollen Song, aber. Es ist ein toller Song, also ich es ist ja so spannend, ne? Wir haben ja gerade über Wirkungsmessung gelesen, man könnte ja denken, aber wir werden ja auch immer als Podcast öfter mal gefragt, ne? Wie viele Leute hören euch denn und so. Und dann können wir immer sagen, ja, wir werden auf jeden Fall von mehr Leuten gehört, als so manch wissenschaftlicher Text gelesen wird, das auf jeden Fall. Aber manchmal denke ich so, was soll das alles, hier nach der Wirkung zu fragen? Für mich und André ist jede Podcast-Folge ein Riesengewinn, weil wir immer wieder neue Songs entdecken. Wirkung genug. Und der Song gehört wieder mal wirklich dazu. Also es ging mir so wie dir, Andreas, ich habe diesen Song erstmal nur so im Hintergrund immer gehört und dann irgendwann nochmal auf den Text geachtet, weil das ja irgendwie meine Aufgabe hier als Host ist. Aber allein wie der so im Hintergrund irgendwie sich so dahin mir andert.
Ja, toll. Der wird bei mir auch in Playlists landen, die ich öfter so höre. Ja.
Und jetzt, André, wolltest du schon den letzten Song ankündigen mit einer meiner absoluten Lieblingssängerin. Ah ja, doch, André.
Ich muss noch einmal reinspringen, weil wir ja ein paar Mal über das Überlandfestival gesprochen haben, über die Musik. Und wir hatten auch Gisbert zu Knipphausen schon beim Überlandfestival mit Husten, mit der Band. Ja, die stimmt. Gerade das erste Mal. Die ist leider, also ich meine, das ist so ein, was man ja dann, wir haben ja vorhin über die sozusagen auch über die Beschwernis dieses Drittmittelinstituts gesprochen, das Überlandfestival, dass man so viele Leute dazukommen, gehört eher zu den freudigen Dingen und zu den Dingen, die das eben leichter machen und dass wir eben, dass man sich immer mal so Lieblingswünsche wie eben Musik und Husten und Gisbert zu Knipphausen erfüllen kann, dass man die dann hineinladen kann und dass man das dann auch noch, dafür haben wir dann auch Geld. Die haben da auch gespielt, fallen jetzt großartig, sind leider überhaupt nicht so gut angekommen, wie ich mir das gewünscht hätte.
Ja, das hat man nicht in der Hand.
Das, nee. Das Görlitzer Publikum gilt ja auch als schwierig. Das sagt man zumindest immer die Berliner.
Ja. Naja, so.
Da muss man sich das immer erstmal spielen. Aber Sinéad O'Connor jetzt noch.
Genau. Haunted, Sinéad O'Connor mit Shane McGowan and the Popes featuring Sinéad O'Connor. Ja. wir hören mal rein.
You got a way of walking.
You got a way of talking.
And it's something about you. Wanna be haunted by the ghost
of your precious love. Of your precious love.
First time I saw you standing in the street, you were so cool you could have put out Vietnam.
All the girls ask what's he like, I see he's kind of shy, but that's the
den Eindruck, das ist ein Lied übers Verliebtsein. Oder liege ich hier falsch?
Nee, da liebst du total richtig. Und ich habe den deswegen auch am Schluss ausgewählt, weil wir haben jetzt viel über Text gesprochen, über die ersten drei Songs, wo es wirklich um den Text selber ja auch ging, wo die Musik vielleicht, ich meine, sind Liedermacher, also ist jetzt nicht keine komplizierten Arrangements oder so. Sondern da steht der Text schon sehr im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne. Und dachte, das ohne sowas können wir gar nicht herausgehen. Wir haben den Text von Gisbert zu Knipphausen, der später eher zu diesem treibenden Rhythmus dazugekommen ist. Und hier geht es wirklich um Gefühle und das finde ich so großartig. Natürlich finde ich den, ich kannte die beide getrennt, also Sinéad O'Connor, die man eben als Sinéad O'Connor kennt, leider verstorben, ich weiß gar nicht wann.
Das ist nicht so lange.
Können wir nach, bitte?
Ist nicht so lange her.
Ne? Nee, ist nicht so lange her.
Ist auch noch in Erinnerung, ja.
Und Shane Whitcomb war der Frontmann von den Pogues.
Ah, okay.
Und die haben wirklich großartige Songs geschrieben, tolle Konzerte gegeben, bis er dann da auch rausgeflogen ist, dann eine Solo-Karriere sich so durchgeschlagen hat und in einem dieser Solo-Songs hat er eben den mit Sinéad O'Connor gemacht. Und den höre ich immer noch total gern. Der ist in meinen Playlists, den muss ich gar nicht so groß suchen. Muss ich nicht in die Plattensammlung. Ich habe auch keine Platte dazu. Aber es ist wirklich ein toller Song und einer der also von auch zwei Typen, die ja durchaus auch irgendwie gegensätzlich sind, so in ihrer Art, auch in ihren Stimmen. Dieses Flötenartige von Sinéad O'Connor, was jetzt auch nicht, hat die ja nicht nur gemacht, hat ja auch, kann ja auch anders. Und dieses kratzige, versoffene von Shane McGovern, das passt ja so unglaublich großartig zusammen und das ist etwas, was mich sehr berührt.
Du wischst den Text jetzt so weg. Und dann muss ich aber doch sagen, ich meine, unsere Staffel heißt ja Stadt, Land, Raum. Und dann ist da diese Textzeile, gleiche erste. Do you remember the sunny day somewhere in London in the middle of nowhere? Wo soll denn bitteschön the middle of nowhere in London sein? Also, das ist doch, da wird doch ein Land in eine Stadt hineininterpretiert. Das geht doch gar nicht. Oder geht das vielleicht doch? Kann man vielleicht doch auch ländlichen Raum in der Großstadt haben und Großstadt im ländlichen Raum haben? Kann man das zusammendenken? Ich muss doch ganz am Anfang daran denken, dass natürlich auch in Berlin Landwirtschaft existiert. Und nicht nur am Stadtrand, sondern auch in der Mitte. Also vielleicht wolltest du jetzt einfach mit so einem Liebessong ausgehen, aber ich habe schon ein bisschen gefragt, wie wirken eigentlich Stadt und Land miteinander zusammen?
Jetzt kommst du noch mit so einer richtigen Frage. Dann haust du hier die Konstruktion von Andreas, die Definition durcheinander und sagst, in Berlin gibt es auch Landwirtschaft, sogar in der Mitte.
Das ist wie so im Deutschlandfunk, wo die Leute dann kurz in den Nachrichten mal sagen, sie haben jetzt noch 20 Sekunden, bitte sagen sie doch mal, wie man den Konflikt zwischen A und B löst.
Ja, also den Konflikt zwischen Stadt und Land.
Als ich als Karl-Marx-Stadt, was heute Chemnitz heißt, ein Dorf davon, nach Berlin gekommen bin, gab es in Berlin noch Pferdefuhrwerke. Habe ich mir angeguckt, fand ich faszinierend. Ich habe dann lange in Mitte gearbeitet, als so Sozialhelfer während meines Studiums. Da habe ich Leute beim Umzug betreut. Da habe ich noch die alten Bilder gefunden, wo die in Mitte im Monatviertel Kühe in Hinterhöfen gehalten haben und so weiter. Also,
da reden wir jetzt über die 80er Jahre. 80er, 90er.
Mitte der 80er Jahre.
Ja, krass. Kühe im Hinterhof in Berlin.
Also die gab es dann in den 80er Jahren nicht mehr. Da habe ich bei den alten Leuten die Bilder davon gefunden.
Ah, okay.
Aber die Pferde, Pferde von der Berliner Stadtreinigung in Lichtenberg, den großen Hof, den konnte man, da waren die noch. Das war wirklich noch sichtbar. Also das war... wie immer ist es ja in der Soziologie, reden wir immer von Idealtypen. Und wenn ich vom ländlichen Raum und den Tieren am Anfang gesprochen habe und von dem Raum, in dem Landwirtschaft sozusagen möglich war, dann schließt es natürlich nicht aus, dass man Pferde zur Fortbewegung in Berlin halten musste. Und dass es natürlich auch Zusammenhänge gegeben hat. Oder im Grunde ja auch immer noch gibt. Also das ist aber, glaube ich, nicht das Middle of Nowhere, was die beiden besingen, sondern da geht es ja wahrscheinlich eher um Einsamkeit mitten in so einem Moloch von London.
Und da sind wir dann auch... um eine innere Haltung, so eine Einstellung, weil die nächsten zwei Zeilen sind dann didn't have nothing to do that day, didn't want to do nothing anyway. Also so auch, ich bin hier gerade an einem Ort und ich muss hier nichts, ich will hier nichts und bin in the middle of nowhere und habe mit diesem allen nichts zu tun, auch wenn es die krasse Stadt London ist, die mich gerade umgibt.
Naja, so ist es.
Und dann verliebt man sich.
Genau.
Ja.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve aus diesem Grundsatz Stadt-Land Raumbezug?
Wir können das ja einfach wieder rausschneiden und Moloch hat seine Frage, wann du Musik hörst.
Moloch Stadt. wieder raus. Wann höre ich eigentlich Musik? Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja viel unterwegs. Gehört sozusagen zu den Fossilen. Ich fahre unglaublich gerne Auto. Und höre da fast überhaupt keine Musik. Ich höre fast nur irgendwie Informationen, Inforadio oder irgendwas. Ich habe viel meiner Büroarbeit ins Auto verlegt, mache viel Telefonate
vom Auto aus. Ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung.
Musik hören wir eigentlich, wenn wir hier zusammensitzen, also wir als Familie oder Tanja und ich, meine Lebensgefährtin und ich, da hören wir viel Musik. Auch viel, also auch sehr, also was jetzt so angesagt ist, so eine, gehen da schon, also spielt schon eine große Rolle bei uns, Musik.
Was ist denn jetzt so angesagt? Billie Eilish.
Nee, das ist jetzt nicht, also ich höre weder, also das sind alles Dinge, die ich nicht höre, sondern jetzt erwischte mich natürlich irgendwie auf einen völlig falschen Fuß, weil immer, wenn man dann gefragt wird, jetzt sag mal schnell.
Na, aber du bringst ja zum Beispiel interessante Impulse da aufs Überland ein, zum Beispiel Blond haben da auch mal gespielt oder Chick, ausgesprochen, The Toten Kreckhuren im Kofferraum. Genau. Also schon aktuelle jüngere Bands auch, ne?
Nicht Seattle. Hinterland Gang haben da gespielt, nicht Seattle haben da gespielt, genau. Hinterland Gang kann ich euch auch nur noch mal empfehlen, auch für euren Podcast, weil das ist, glaube ich, wie der Name schon sagt, ist das für Stadt, Land, Raum, ist das, glaube ich, kann man mit denen gut sprechen, auch über Demin sprechen. Also das ist schon, das, da habe ich auch überlegt, ob ich das mitbringe. Also dieser Song Demin, das hat mich schon auch sehr berührt. Kriege ich ganz Gänsehaut, wenn die das bringen. Ja.
Jo, da sind wir durch, oder? mit der Folge. Wir haben ganz viel über den ländlichen Raum, über Neulandgewinner, über, ich denke jetzt gerade, man könnte jetzt, egal, gesprochen. Und ich glaube, wir können jetzt einfach nur noch Danke sagen, Andreas, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja.
Und ja, uns wieder mit 5 tollen Songs bereichert hast hier im Podcast.
Hat dir auch vielen Dank. Hat mir einen großen Spaß gemacht. Also mich auch nochmal neu über Dinge nachdenken müssen, sowohl was die Arbeit angeht, aber auch was, was Musik angeht. Auch Dinge wiederentdeckt, auf die man so vielleicht gar nicht wiederkommt, die irgendwo verschüttet sind, irgendwo in den Erinnerungen. Ja. Klar, vielen Dank für.
Genau, und für unsere HörerInnen ist immer der Service-Teil, ich sage es immer noch mal wieder, dass wir natürlich auch Shownotes haben und dass wir all das, was wir im Podcast besprochen haben, also die wichtigsten Dinge, die Texte, die Bücher, werden wir auch verlinken und dann kann man da immer noch mal nachgucken, nachlesen. Und wir haben ja auch eine Playlist auf Spotify, wo dann alle Songs, die im Podcast vorkamen und auf Spotify zu finden sind, die meisten davon sind auf Spotify zu finden, auch nochmal nachhören kann. Die Ich-Funktion zum Beispiel habe ich nicht auf Spotify gefunden. Da packen wir den Link zum Bandcamp hier in die Shownotes rein. Da könnt ihr da nachhören. Kleiner Service-Podcast.
Vielen Dank.
Tschüss. Jawohl, danke an dich.
Unbedingt weitermachen, würde Claudia sagen.
Ihr hörtet Musi Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.